Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV geht es nicht um irgend so ein Thema der Woche, Thema des Monats oder sonst was. So gern ich beispielsweise auch eine Aktie des Monats habe, aber heute geht es um etwas, was viel länger trägt, auch länger als ein Jahr, länger als ein Jahrzehnt. Es geht um eigentlich wirklich ein Thema des Lebens. Wir reden heute über Vermögensbildung, Vermögensaufbau und ja, auch das Thema Altersvorsorge ist natürlich mit dabei, wobei wir den Begriff eigentlich gar nicht mehr so gerne benutzen wollen. Wir, das sind Stammgast Deluxe, darauf haben wir uns gerade noch geeinigt im Vorfeld der Sendung, weil er mehr ist als ein normaler Stammgast, denn er ist auch der Mitinitiator dieses Kanals und jetzt ist er hauptberuflich Chief Economist bei Scalable Capital. Hallo Christian.
Hallo Tobias, freut mich mal wieder hier zu sein.
Ja, es wurde Zeit und es wird auch deswegen Zeit, weil wir ein Thema im Grunde genommen ja immer ganz gerne wieder uns auch vornehmen, wo es um Grundsätzlichkeiten geht, wo es um elementare Dinge geht. Und eigentlich das, was wir heute uns vorgenommen haben, ist so dermaßen elementar aufgrund von soziodemografischem, aufgrund von ja, weltweiten Entwicklungen, wo wir ja mit relativ wenig Folien darüber diskutieren werden, wie man eigentlich an das Thema Vermögensbildung rangehen kann. Und auch nochmal für die, die es immer noch nicht wissen, warum man dem Thema Vermögensbildung einen ganz gehörigen Platz in seinen monatlichen Ausgaben einräumen sollte. Das alles erfahrt ihr wie immer in den nächsten 30 bis 380 Minuten. Bei Christian weiß man immer nicht so ganz genau, wo landen wir da. Aber sie werden unterhaltsam. Und unterhaltsam wird jetzt erstmal auch der Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, Christian, wir haben eigentlich relativ bewusst gesagt, dass wir vor allem das Wort Vermögensaufbau oder eben Vermögensbildung in den Mittelpunkt rücken wollen und nicht so sehr dieses Thema Altersvorsorge, wobei ich trotzdem gleich nochmal ein bisschen mit dem Hintergrund Altersvorsorge auch anfangen werde und die Notwendigkeit. Aber Bildung ist halt schöner, weil es eben zwei Dinge enthält, nämlich einmal Wissen und zum anderen, dass man eben wirklich was bildet.
Ja, und Altersvorsorge, ja, also da sind ja jetzt zwei Wörter drin, die jetzt nicht so wahnsinnig sexy sind, ne? Also gut, ich meine Alter, ne? Wir haben ja beide nichts gegen Alter, ne? Schließlich sind wir ja schon alt. Ja, ich meine, wir haben das eben wieder so schön festgestellt, ja, da fehlte irgendwo in deiner Folie ein E und da sagtest du, ja, früher hat man gesagt, ich kaufe bei Maren Gilzer ein E. Ja, und wer diesen Spruch irgendwie einordnen kann, der ist dann schon alt, ja. Aber es geht ja nicht um Alter und es geht auch nicht um Sorge, was ja auch so ein negativ besetzter Begriff ist, sondern es geht ja um eine Lebenserfahrung, die wir beide ja auch gemacht haben, machen durften, nämlich, dass das Leben eine ganze Reihe von Herausforderungen bereithält und egal wie die laufen, also mit Vermögen, mit Geld sind sie auf jeden Fall einfacher zu meistern als ohne Geld oder mit sehr wenig Geld. Das heißt nicht, dass man mit Geld alles kaufen kann, beileibe nicht, aber schon Marcel Reich-Ranicki hat ja mal so schön gesagt, zumindest wird ihm das in den Mund gelegt, posthum, Geld macht nicht glücklich, aber wenn ich traurig bin, dann weine ich lieber im Taxi als in der U-Bahn. Und insofern ist schon allein das ein Argument für Vermögensbildung.
Dennoch sind wir in Deutschland aber in einer Situation, wo dieses Thema lange, lange Jahre sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Und das ist aus verschiedenen Gründen ja auch zu einem Problem geworden. Denn wenn man jetzt nochmal eine ältere Reminiszenz an eine alte Werbekampagne aus den 90er Jahren, woran man dann auch wieder erkennt, wer diesen Zusammenhang herstellen kann, der ist eben auch schon älter. Aber es ist eben auch beim Vermögensaufbau so, wenn wir uns hier in Deutschland aufhalten, dass auch die Geschichte des Vermögensaufbaus in Deutschland eine Geschichte voller Missverständnisse auf der einen und auf der anderen Seite eben auch voller Dummheiten ist, Denn viel zu lange wurde insbesondere von politischer Seite die Fehlentwicklungen in dem Bereich gesehen haben, dieses Thema ausgesessen. Ich muss euch ein bisschen mit ein paar Folien traktieren, die der wirklich herausragenden Websites des Statistischen Bundesamtes entnommen sind, wo ihr als Zuschauer des Videos sehen könnt, wie der Bevölkerungsaufbau in den 1960er Jahren oder im Jahr 1960 war. Da sah es nämlich so aus, dass die Alterskohorte über 67 gerade mal 10% der Bevölkerung eingenommen hat und die 20- bis 66-Jährigen, also so das, was man damals als den arbeitenden Teil wahrgenommen hat, 62% betrug. 28% waren unter 20. So war die Situation. Eine ganz, ganz wichtige Zahl ist das ins Verhältnis stellen vom Anteil der älteren Gruppe im Vergleich zum mittleren, also der arbeitenden Gruppe. Und da war es eben so, dass der Altenquotient, so heißt das in diesem Deutsch vom Statistischen Bundesamt, dass dieser Altenquotient bei 16% lag. Und der veränderte sich dann eben in den nächsten Jahren zunächst mal bis 1980 schon auf 23%. Und das war so die Zeit, Christian, wo Kurt Biedenkopf das erste Mal darauf hingewiesen hat, dass da möglicherweise ein Problem entstehen könnte. Damals CDU-Politiker, der als erster meines Wissens offensiver dieses Thema gespielt hat und gesagt hat, also wenn das mit der Kinderanzahl so weitergeht, wie es im Moment sich darstellt, dann werden bestimmte Sachen nicht zu halten sein und dann sollten wir im Bereich beispielsweise der Rentenpolitik Dinge ändern.
Ja, Kurt Biedenkopf war ja nicht nur CDU-Politiker, sondern er war Wissenschaftler. Damals Gründungsrektor der Uni Bochum und als solcher hat er eben an diesen demografischen Themen frühzeitig geforscht. Seit Ende der 70er Jahre hätte man also gewarnt sein müssen in der Politik. Es war vielleicht dann auch Anfang der 80er Jahre eine gewisse Aufbruchsstimmung da, als es dann die von Helmut Kohl sogenannte geistig-moralische Wende gab. Man könnte es etwas profaner auch einfach Regierungswechsel nennen, aber wirklich viel passiert, um an diesen bekannten Missständen etwas zu ändern, ist dann nicht. Und es ist dann gar keine Frage, welcher Partei man da jetzt was in die Schuhe schiebt. Wir haben seitdem in den vergangenen 40, 50 Jahren eine ganze Reihe von Regierungen gehabt, schwarz-gelb, schwarz-rot, rot-grün und dann am Ende die Ampel. Jetzt sind wir wieder in einer kleinen großen Koalition und bislang haben alle sehr häufig das Problem beschrieben, nämlich, dass irgendwie ja da doch eine demografische Zeitbombe tickt, aber es gab einfach nicht viel mehr als kosmetische Operationen, die dann ja auch je nach Regierung teilweise wieder zurückgenommen wurden. Wenn man beispielsweise mal an diesen demografischen Faktor denkt, den die Regierung Kohl noch in den 1990er Jahren eingeführt hat.
Ja, und man sieht, man kann diese Zeitbombe quasi schon so ein bisschen auch in der 1980er Grafik sehen, die umreißt so dieses Feld der damals 15 bis 35-Jährigen. Denn da kommt ein relativ ordentlicher Brocken nach oben und es ging eben dann mit den ab 1970 Geborenen los, dass da eben weniger nachkam und das sieht man dann auch bei der 2000er Grafik, dass sich diese Gruppe, die 20 Jahre älter geworden ist, dann eben nach oben geschoben hat, aber man schon sieht, dass bei den dann bis 25-Jährigen, also im Jahr 2000 bis 25-Jährigen, der Unterbau fehlte. Interessanterweise ist es so, dass dieser Altenquotient, also diese Zahl der in dem Fall hier über 67-Jährigen im Vergleich zu den 20- bis 66-Jährigen, sogar leicht gesunken ist, was daran lag, dass es zwei Sonderereignisse gab in den 90ern und in den 90er Jahren, nämlich einmal der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland und eine gesündere, eine bessere Bevölkerungsstruktur, die dort war. Und dann gab es auch verschiedene Nachzüge und Zuzüge von insbesondere Russlanddeutschen, die auch dazu beigetragen haben, dass sich die Bevölkerungsstruktur hier in dieser Phase noch ganz gut gehalten hat. Aber in diesen zwei Jahrzehnten, die vor allen Dingen durch eine Amtszeit von Helmut Kohl bestimmt wurden, hat man das ganze Thema eben wirklich ausgesessen. Das ist damals ein Thema gewesen und dann kam ja die rot-grüne Regierung, hat ein bisschen was verändert, aber hat nicht so richtig weitergemacht. Und dann kam die nächste Dame, die eher ausgesessen hat. Und im Jahr 2020 sieht es dann eben schon dramatisch anders aus. Da ist der Altenquotient auf 31 gestiegen, was aus der heutigen Betrachtung vielleicht noch gar nicht so das Kernproblem ist. Aber ihr seht, dass diese Gruppe der ehemals 15- bis 35-Jährigen jetzt eben ja auch 40 Jahre älter geworden ist. Und ihr könnt eben an der Grafik dann auch sehen, dass es jetzt einen sehr, sehr deutlich fehlenden Unterbau gibt. Das Ganze sieht eigentlich so aus wie so eine chinesische Gartenfigur, wenn man sich das Ding im Moment anguckt. Und da sieht man eben schon sehr viel deutlicher, Christian, dass hier ein relativ ordentliches Problem heranwächst, was im Grunde genommen auch seit wirklich 15, 20 Jahren sehr, sehr intensiv immer wieder von Wissenschaftlern und auch von Politikern, die gerade nicht an der Macht sind, thematisiert wird.
Ja, also du hast halt immer weniger Erwerbstätige, die immer mehr Rentner finanzieren müssen. Das sollte man sich immer wieder klar machen. Es ist häufig von einer Rentenversicherung die Rede, aber eine Versicherung ist es dann gefühlt für den Einzelnen, aber es hat nichts mit dem System der Versicherung zu tun, wie wir es beispielsweise von der Allianz kennen, dass man irgendwo einen Deckungskapitalstock hat, plus dann eben die Gemeinschaft der Versicherten, die Risiken trägt. Hier ist es im Grunde ja wie so ein Durchlauferhitzer, der inzwischen das Problem hat, dass das, was oben reingeschüttet wird, unten eigentlich schon längst herausgelaufen ist. Also es funktioniert physikalisch eigentlich gar nicht, weshalb dieses System der umlagefinanzierten Rente ja sich auch nicht mehr selber trägt. Das ist ja schon lange so und das sehen wir ja auch mit jedem Haushaltsentwurf des Bundes, nämlich der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung, zur gesetzlichen Rente, was die korrektere Formulierung dann ist, der ist inzwischen eine der größten Posten im Haushalt. Er wächst ständig und der sichert überhaupt nur, dass die Rente in der Form gezahlt werden kann.
Ja, das ist in der Tat ein Problem und ich hatte mir das in Vorbereitung auf die Sendung mal angeguckt, weil ich mal mir angeschaut habe, wie eigentlich der Altenquotient sich so entwickelt, weil wir kommen jetzt noch auf ein paar andere Zahlen, die will ich gar nicht großartig kommentieren. Es gibt ab dem Jahr 2022 dann ein Modell vom Statistischen Bundesamt, wo jeder von euch auch so ein paar Sachen selber einstellen kann, unter anderem die Geburtenhäufigkeit, die hier mit dem Wert moderat in der Standardeinstellung angenommen wird. Die Lebenserwartung wird auch als moderat angegeben. Dazu kommt später noch was. Der Wanderungssaldo wird mit niedrig angegeben. Dahinter verbirgt sich ein jährlicher Wanderungssaldo, also ein Zuwachs der Bevölkerung in der Bundesrepublik um 180.000 Personen in der Nettobetrachtung. Das sind so diese Annahmen. Und wenn man dann ein bisschen klickt, dann ist in 22 eben schon der Altenquotient bei 32, in 2030 bei 38. Und wenn man dieses dann ins Jahr 2035 projiziert, da schlägt es dann eben wirklich rein, da steigt er auf 44. Und das ist ja nichts anderes, als dass bei dieser Umlagefinanzierung im Grunde genommen es so aussieht, dass dieses Standardmantra, immer weniger Beitragszahler müssen immer mehr Beitragsnutznießern Gelder bezahlen und dafür sorgen, dass dieses Umlaufverfahren funktioniert. Und deswegen ist es hier eben so, dass es so schade ist, dass nie ein Politiker den Mut aufgebracht hat, vielleicht mal an diesen Verhältniszahlen ein bisschen zu arbeiten, weil im Grunde genommen ist es ganz einfach. Und das Schöne daran ist, in dem Moment, wo man diesen kleinen Knopf Altersgruppen ändert, beim Statistischen Bundesamt anstellt, kann man das ganz einfach machen und zum Beispiel selber sagen, man möchte diese Kohorten mal ein bisschen anders angeordnet haben, weil das sind jetzt meine Annahmen. Die könnt ihr alle komplett anders treffen. Aber ich habe diese Gruppe einfach mal auf 70 gezogen. Also die über 70-Jährigen oder 70-Plus-Jährigen, die im Jahr 22 dann nur noch 16% betragen. Die 25- bis 69-Jährigen, also ich habe ein Studium mit unterstellt, sind 60%. Und da wäre dann der Altenquotient bei 27 gewesen. Und da durch so eine Maßnahme kriegt man eben bestimmte Sachen so ein bisschen geglättet. Aber in dem Moment, wo eine Lebenszeit wie in den letzten Jahrzehnten immer angestiegen ist, aber sich bei dem Renteneintrittsalter nichts ändert, da wird es eben zu einem Problem. Und mit so einer Maßnahme erzielt man dann schon Ergebnisse, weil im Jahr 2030 würde dann dieser Altenquotient bei 31 liegen. Und wenn man es dann mal mit dem Jahr 2035 vergleicht, liegt er bei 36. Und das ist auch nicht besonders beruhigend, was nichts anderes sagt, als dass man weiterhin darüber nachdenken muss, ein Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen. Und da gibt's dann eben einfach verschiedene Projektionsmöglichkeiten, die wir jetzt hier gar nicht in der Menge vertiefen müssen. Es ist auf jeden Fall klar, dass in welchen Modellen auch immer man sich bewegt, es dramatische Schieflagen in diesem Segment gibt, durch die man nicht nur durch Verlängerungen oder durch Angleichungen durch einmalige Angleichungen von Arbeitszeiten rauskommt, sondern man muss es im Grunde genommen so machen. Ich habe es mal mit dem Modell hier durchgerechnet, dass man Renteneintrittsalter ab 32, also ab 2032 auch wahrscheinlich 71 anpassen müsste, um so einen alten Quotient von 30 zu haben. Im Jahr 2035 müsste man es auf 72 erhöhen und für die Jahre 2050 und 2070 habe ich es auch mal mit aufgenommen. Da müsste es nach heutigen Zahlen, jetzt kommen wir auch gleich zu dem Problem, bei 74 bis 75 sein. Weil das Problem ist, dass hier von einer Sache ausgegangen wird, dass die Lebenserwartung gar nicht weiter steigt. Und das würde ja bedeuten, dass wir vom Jahr 2025 bis zum Jahr 2070 keine medizinischen Verbesserungen haben, die dazu führen, dass man beispielsweise Lebenserwartung bei Geburt 2070 84,6 Jahre für Jungen, 88,2 Jahre für Mädchen, dass man da keinerlei Fortschritte erzielt hat, weil das sind die Werte, die es heute auch gibt. Und von der Annahme kann man sich eben auch verabschieden. Von daher ist da auch weiteres Störfeuer zu erwarten. Und das alles muss nicht Angst machen. Und je jünger man ist, desto weniger Angst muss es machen. Aber es macht eine Sache umso klarer. Sich ausschließlich auf so etwas zu verlassen, ist nicht gut. Und so wie Christian dann eben auch schon gesagt hat, im Zweifelsfall mal ein bisschen beruhigter im Taxi zu sitzen und nicht U-Bahn fahren zu müssen, wenn man sich über bestimmte Situationen gewahr wird, ist angenehmer. Und deswegen begrüßen wir natürlich sämtliche Initiativen aus der Politik, die das Thema Vermögensbildung anbelangt. Und zum Thema Vermögensbildung, Christian, da haben wir jetzt auch noch ein paar Punkte auf Basis aktueller Themen vorbereitet, wo es sich lohnt, mal genauer einzusteigen.
Ja, aber wir begrüßen es ja nicht nur deswegen vor dem Hintergrund dieser von dir aufgezeigten demografischen Schieflage, die bekannt ist, aber anhand dieser Grafiken natürlich nochmal wirklich gut illustriert wird, sondern wie eben schon mal gesagt, mit Geld ist das Leben einfach leichter und das ist wichtig, dass man das Geld verdient, aber man sollte dieses Geld dann eben auch für sich arbeiten lassen, nicht nur es reinkommen lassen, sondern dann auch den Hebel auspacken und entsprechend Vermögen bilden. Und du hast jetzt ja eigentlich so diese Herausforderung am Lebensende beschrieben, wo ja sowieso ganz viele Fragezeichen dahinter stehen. Ja, man weiß ja gar nicht, ob man überhaupt so alt wird, dass man das Renteneintrittsalter erreicht. Dann weiß man auch gar nicht, wie dann die Lebensumstände sein werden, wie dann die medizinische Versorgung ist, wie die Lebenserwartung ist und sowas. Also das ist ganz hinten. Aber schon vorher im Leben tauchen ja eine ganze Reihe von Herausforderungen auf, die man eben auch finanziell zu bewältigen hat. Dafür gilt es, Vermögen zu bilden. Und dafür, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ist es wichtig, möglichst früh damit anzufangen, damit der Zinseszins möglichst lange arbeiten kann. Und möglichst früh anfangen heißt im Optimalfall eben nicht mit dem ersten Gehalt, sondern im Optimalfall direkt nach der Geburt, sprich wenn Eltern in der Lage sind, für das Kind, für die Kinder Geld zurücklegen zu können und dann auch gleich den Kapitalmarkt für sich beziehungsweise für das Kind arbeiten zu lassen.
Und dafür gibt's bei Scalable im Sommer diesen Jahres noch das Kinderdepot. Wer daran interessiert ist, kann sich auf einer Warteliste eintragen, um dann sofort ab Start mit dabei zu sein. Und warum es eben so notwendig ist, das sind im Grunde genommen auch Rückgriffe, Christian, auf Sendungen, die wir schon hatten, wo wir eben gezeigt haben, dass je länger eine Periode der Geldanlage läuft, wo man kontinuierlich Geld in einen Sparplan einzahlt, dass je länger diese Zeitspanne ist, umso geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dass man mit einer solchen Anlage Verluste macht.
Ja, je länger, umso besser. Das ist natürlich die Grundregel. Die gilt aus zwei Perspektiven. Das eine, ganz klar, je länger man investiert ist, umso länger kann der Zinseszinseffekt für einen arbeiten. Das heißt, umso größer wird der Anteil der Erträge, der kapitalisierten Erträge am Gesamtvermögen in Relation zu den Einzahlungen. Man kann also seine Einzahlungen, damit auch die Früchte seiner eigenen Arbeitskraft über den Faktor Zeit durch den Zinseszinseffekt richtig hebeln. Und der andere Punkt ist eben die Risikoseite. Kurzfristig sind Aktienmärkte durchaus eine riskante Geschichte. Ja, wohin die Kurse in den nächsten 4 Wochen, in den nächsten 12 Monaten gehen, tja, wer weiß das schon? Und wenn wir mal einfach in die Statistik schauen, MSCI World seit 1970, ja, dann haben wir innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums da bisweilen mal Erträge von 80% plus gesehen, aber auch von über 45% minus. Das sieht also am kurzen Ende fast aus wie ein Glücksspiel. Aber je länger man auf der Zeitachse dann wird, je weiter man die Zeiträume fasst, umso größer ist dann die Wahrscheinlichkeit, historisch mit einer Aktienanlage eben nicht nur keinen Verlust gemacht zu haben, sondern tatsächlich einen Gewinn erzielt zu haben. Und wenn man das Ganze sich mal für einen Sparplan mit monatlichen Zahlungen und kontinuierlichen Raten anschaut, dann ist seit 1970 im MSCI World in D-Mark beziehungsweise Euro inklusive Nettodividenden, also das, was ihr beim ETF auch geliefert bekommt, eines gewiss: für die Vergangenheit, nach 17 Jahren Anlagehorizont, hat man niemals einen Verlust gehabt. Und wenn wir jetzt mal so über dieses typische Kinderzeitraum, über diesen typischen Kinderzeitraum sprechen, über diesen Horizont von 18 Jahren von der Geburt bis zur Volljährigkeit, dann war die durchschnittliche Rendite der in diesem ganzen Zeitspanne darstellbaren Sparpläne bei 8,5% per annum, gerechnet nach der internen Zinsfußmethode. Und das ist der Zinseszins, den man für sich arbeiten lassen muss.
Natürlich ist bei all diesen Geschichten auch immer eine gewisse Streuung mit dabei. Also es gibt besonders gute Anfangszeiträume für eine solche Spargeschichte. Es gibt auch nicht so gute Zeiträume, aber wenn man jetzt in der Gesamtbilanz erstmal ist, geht es ja vor allen Dingen auch darum, erstmal diese Angst vor der Aktienanlage zu nehmen. Und in dem Moment, wo wir hier über Zeiträume von 18 Jahren und dann auch gerne im Übrigen darüber hinaus reden, ist man zumindest auf Basis der Vergangenheitsdaten immer auf der sicheren Seite gewesen. Und das ist ja zumindest schon mal eine etwas beruhigende Erkenntnis, wenn man dann für ein Neugeborenes oder auch, das funktioniert ja auch für Kinder, die schon länger da sind, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da kann man dann auch anfangen. Denn auch hier gilt: früher ist immer besser, aber später ist immer schlechter.
Naja, aber später ist immer noch besser als gar nicht, muss man dann dazu auch sagen. Ja,
und kann man ja machen.
Wenn's Kind halt schon 8 ist, man aber es bislang aus Mangel an Gelegenheit, vielleicht auch Mangel an finanziellen Möglichkeiten nicht geschafft hat, damit loszulegen, jetzt aber in der Situation ist, dass man eigentlich könnte, hey, da sind ja immerhin noch 10 Jahre bis zur Volljährigkeit und wir wollen ja auch nicht so tun, als wenn mit 18 dann nicht nur 18 Kerzen auf dem Geburtstagskuchen sind, sondern zack, sofort das gesamte Geld benötigt wird und ausgegeben werden muss. Sondern also, wenn man mal sieht, das Abitur ist, glaube ich, im Durchschnitt mit 19, ja, und dann kommt vielleicht auch noch erstmal so eine gewisse Orientierung, dann das Studium, ja, dann zieht man vielleicht langsam was von diesem Vermögen ab, was man angespart hat oder auch nicht, aber es wird nicht auf einen Schlag benötigt und das ist ja auch sehr, sehr gut, wenn man dann über die andere Hälfte denkt, nämlich geht es dann weiter, wird entspart oder übernimmt das Kind einfach das Depot und spart dann, wenn es die Möglichkeit hat, selber weiter hinein. Da können die Eltern ja auch noch immer was hinzugeben. Also diese 18 Jahre sind ja nur so dieser initiale Zeithorizont. Danach geht's weiter. Aber die 18 Jahre sind natürlich ein großartiger Zeithorizont auch aus der Risikoperspektive und aus der psychologischen Wahrnehmung der Aktienmärkte heraus. Denn während wir ja vielleicht immer überlegen, so, ach, was bedeutet denn jetzt Trump für das Depot? Wobei ich auch immer gesagt habe, ne, wer sich da bei jeder Regung aus dem Weißen Haus Gedanken drüber macht, was es fürs Portfolio bedeutet, der ist in 3,5 Jahren nicht reich, sondern der ist einfach irre. Aber man überlegt ja doch, was sind so die Implikationen und dann legt man es vielleicht auch im besten Fall wieder zur Seite. Aber Kindern ist das völlig egal. Ja, also ich kenne das ja von meinem Sohn, der ist ja 8, der Julian, und natürlich weiß der, wer Donald Trump ist, und der weiß auch, was Elon Musk ist, aber der weiß nicht, dass er irgendwie Sparpläne hat und dass da ein schönes Vermögen wächst, und der macht sich auch keine Gedanken darum, wenn am 2. April irgendwie ein Zollhammer kommt und am 8. April die Kurse plötzlich 20% unterm Höchststand sind. Er kriegt es einfach nicht mit und irgendwann wird er die Früchte davon ernten können.
So, wenn wir jetzt über dieses Kinderdepot reden, was es dann geben wird und in dem man investieren kann, was sind so die wesentlichen Hervorhebungsmerkmale und auch die Fragestellungen, die sich jemand stellen sollte, die sich Eltern stellen sollte, wenn sie für ihr Kind ein solches Kinderdepot eröffnen?
Na, die wesentlichen Merkmale sind dieselben wie beim Scalable Broker ansonsten auch. Ein kostenloses Depot, das sehr, sehr günstig den Zugang eben zu Finanzprodukten ermöglicht und was von beiden Eltern dann gebackt werden muss. Ja, das ist ja einfach das regulatorische Thema, was die Erziehungsberechtigten angeht. Und was dann natürlich eines impliziert, wenn wir sagen Kinderdepot, heißt es ein Depot auf den Namen des Kindes. Sprich, wenn man Geld dorthin überweist, dann gehört das Geld dem Kind. Man kann es dann als Erziehungsberechtigter nicht mehr einfach zurückbuchen. Ja, das wäre dann Veruntreuung, sondern das ist mit 18 dann wirklich komplett im Einflussbereich des Kindes. Hat den großen Vorteil, dass sein Kind einen eigenen Freibetrag hat, darüber hinaus dann also über Nichtveranlagungsbescheinigung auch noch zusätzliche steuerfrei gestellte Einkünfte geltend machen kann. Es gibt ein paar Implikationen in der Sozial- und Krankenversicherung, die dann irgendwann zu prüfen sind, wenn das Depot ein bisschen zu groß wird und man dann auch so diese Perspektive Richtung BAföG hat. Das sind dann Details, aber es ist halt also von den Eltern am Anfang einfach die Grundsatzentscheidung, möchte man irgendwie für das Kind sparen, also selber Geld zurücklegen und das dem Kind dann irgendwann geben. Gibt es ja dann auch entsprechende Freibeträge, was Schenkungssteuer angeht. Ja, aber bis dahin läuft das Geld halt komplett im Einflussbereich der Eltern, also auch steuerlich. Oder sagt man, das kann man ja auch jetzt schon machen. Ja, oder sagt man, nee, das Geld soll von Anfang an auf den Namen des Kindes laufen. Geht dann irgendwann mit 18 komplett auf das Kind über, was natürlich auch dann bedeutet, spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte das Kind über ein ordentliches Geld-Mindset verfügen, damit es dann eben nicht am 18. Geburtstag sagt, ach Mensch, ist ja cool, jetzt habe ich hier dieses Depot, super, 50.000 Euro drin, ja, kann ich mir jetzt endlich aber mal so ein richtig geiles Auto kaufen, und das, was nicht fürs Auto drauf geht, das gebe ich heute Abend dann in der Disco aus für diese ganz großen Wodka-Pullen und ein bisschen Shampoos.
Ja, das wäre in der Tat nicht so gut. Nun ist es ja so, du hast gesagt, nach dem Motto,
ja, aber man kann. Das heißt, es ist ja ein Argument. Ich spreche ja mit vielen Eltern, die sagen dann, ja, also da hätte ich dann schon Angst, ja. Aber ich meine, du hast ja als Eltern 18 Jahre Zeit, deinem Kind Werte zu vermitteln und einen Umgang mit Geld auch vorzuleben, dass genau das nicht passiert. Und da muss ich sagen, bin ich selbstbewusst genug, dass ich sage, das werden wir schaffen, dass unser Sohn das mit 18 nicht tut.
Ja, also es wäre ein schönes Auto, was er sich dann kaufen könnte. Das ist mal auf jeden Fall sicher. Aber wenn wir jetzt mal so in normalen Relationen uns aufhalten, du hast eben so auch noch gesagt, nach dem Motto, die andere Alternative ist ja, für das Kind selber zu sparen, dann hat man eben den Vorteil dieses eigenen Grundfreibetrages nicht, man hat den Sparerpauschbetrag nicht, aber man ist eben in der Situation, wenn man für das Kind dann beispielsweise diesen Betrag von 50.000 Euro beispielsweise angespart hätte, dass der eben komplett easy auch zu übertragen ist, ab dem Zeitpunkt, wo man dann auch selber der Meinung ist, jetzt mache ich mir zwar immer noch Sorgen, weil ich glaube, Eltern machen sich ihr Leben lang Sorgen um die eigenen Kinder, also zumindest kriege ich das auch mal wieder vermittelt, aber irgendwann ist das Vertrauen ja dann da, zu sagen, so nach dem Motto, jetzt kriegst du das auch vernünftig alleine hin. Und das kann eben zum 18. sein. Manchmal ist es aber eben auch bei dem einen oder anderen erst am 20. oder 25. Geburtstag. Und das ist eben schon eine Entscheidung, die man auch als Elternteil treffen kann.
Genau, die muss man als Elternteil treffen. Da muss man eine Abwägung machen. Ist halt ganz klar, das ist eine Entscheidung, dem Kind das Geld in ein Depot zu geben, auf dessen Namen, die nicht reversibel ist. Dafür ist das Geld dann auch dort abgegrenzt. Ja, wenn es einfach nur bei den Eltern irgendwie ein Topf ist, ja, das ist fürs Kind, dann fällt das ins Gesamtvermögen der Eltern, also beispielsweise auch in irgendwelche Haftungsmassen. Ne?
Und jetzt gibt's ja eigentlich noch ein ganz anderes wichtiges Thema, wo das Thema Kinderdepot eine hervorragende Grundlage auch darstellt, denn die Politik hat ja auch was vor. Also die alte Koalition ist ja irgendwann mal mit dem Thema, wir hatten Johannes Vogel dazu zweimal zu Gast, mit dem Thema der Aktienrente angetreten, hat jetzt nicht funktioniert, auch das, was.
Leider ist die Koalition ja überhaupt nicht mit dem Thema der Aktienrente angetreten. Das war ja das, was wir schon letztens noch mit, nein, die Koalition eben nicht, sondern die Koalition hat das Thema Aktienrente schon im Rahmen des Koalitionsvertrages abgeräumt. Die FDP war damals mit dem Thema Aktienrente 2021 angetreten. Das war aber ein Thema, was es dann nicht mal in den Koalitionsvertrag geschafft hat, sondern wo es dann nur das leider hinterher auch nicht umgesetzte Generationenkapital als Projekt gab. Und dann hatte man ja auf den letzten Metern der Regierung, der Empfehlung der Fokusgruppe Altersvorsorge folgend und der Florian Tonka und Christian Lindner eben diesen Vorschlag für das Altersvorsorgedepot ersonnen, das ja sogar schon in Form eines Gesetzesentwurfs vorlag, der parlamentsfähig war, der schon im Kabinett beraten werden sollte. Aber es kam ja dann nicht mehr so weit, weil die Regierung kurz bevor dieses Gesetz tatsächlich zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung stand, zerbrochen ist.
Ja, aber ganz grundsätzlich scheint man sich im politischen Berlin darüber auch wieder zu unterhalten, wie eigentlich die letzten Vorschläge auch der FDP ausgesehen haben. Nun ist sie zwar nicht mehr im Bundestag, aber das heißt ja nicht, dass man eine gute Idee nicht trotzdem in irgendeiner Form adaptieren kann. Da scheint sich ein bisschen was zu tun in dem Bereich. Und das Zweite, was eben auch Bestandteil des Wahlprogramms der CDU war und jetzt eben auch offenbar auch wirklich vorangetrieben werden soll, ist das Thema der sogenannten Frühstartrente. Das ist ein relativ sperriges Wort mit relativ wenig, also mit einem relativ gering wirkenden Betrag, der da insgesamt aufgeführt wird. Es ist immer die Rede von 10 Euro im Monat über einen Zeitraum, nicht etwa vom ersten Lebensjahr an und von Geburt an, sondern vom sechsten Lebensjahr an bis zum 18., also 12 Jahre. Also 144 Raten, 12 mal 12 mal 10 Euro, die vom Staat für jedes Kind dann in ein solches Frühstart-Rentendepot, was auch immer, eingezahlt werden sollen. Also 1440 Euro. Ist das so ein Altersvorsorgeturbo, Christian?
Ja, aber jetzt bitte fang doch nicht schon wieder an. Also wir reden bei einem Sechsjährigen Ja, nicht über die Altersvorsorge als vorrangige Herausforderung. Ja, ich weiß, das Ding heißt Frühstart, Rente, aber irgendeinen Namen braucht es. Ich meine, wenn man es jetzt Märzdepot nennt, ich finde
Mein Sohn Ego hat ja nur einen.
Findet wahrscheinlich, ja, also Trump, kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ja, aber ich meine, Riester hat auch eine Rente nach sich benannt, Rürup auch. Also es ist ja nicht, früher gab es hier diesen Pass, den Würmeling, ja, für kinderreiche Familien. Also das hatten wir schon öfter auch in der Bundesrepublik.
Ich weiß immer gar nicht, ob die sich das selber so gegeben haben oder ob das andere dann gemacht haben. Auch bei Hartz IV ist die Frage, ob der
Kollege... Ja, also ansonsten hätte Herr Riester hätte sicherlich damals zu seiner Zeit als Minister die Möglichkeit gehabt zu sagen, also ich will auf keinen Fall, dass das Ding in Riester-Rente heißt, hat aber nicht gemacht und hat sich da entsprechend verewigt. Nee, aber ich meine, wir müssen noch mal ganz offen sagen, wir reden hier über 6- bis 18-Jährige und deren erste Herausforderung ist jetzt nicht die Rente, sondern deren Herausforderung ist Vermögensbildung und alles, was dabei hilft, Vermögen zu bilden, ist doch erstmal gut. Und es ist in diesem Land irgendwie ständig diese negative Stimmung, dass man sagt, selbst wenn eine gute Maßnahme kommt, ja, aber es ist zu wenig. Ja, es ist vielleicht ein kleiner Schritt, aber auch ein langer Weg geht mit einem ersten Schritt los. Und wenn der Staat grundsätzlich doch mal die Notwendigkeit erkennt, Vermögensbildung schon im Kindesalter zu beginnen und da auch Kindern, sprich Familien, den Anstoß zu geben durch diese Frühstartrente, dann ist das doch erstmal eine ganz großartige Geschichte. Ja, aufstocken kann man das immer, entweder hinterher durch den Staat, in dem die Beiträge höher sind, oder dass man eben die Möglichkeit hat, dieses Depot der Frühstartrente für weitere Einzahlungen, die dann ebenfalls vielleicht gefördert oder zumindest steuerfrei gestellt werden, dadurch auch ein bisschen subventioniert werden aus Blickwinkel des Zinseszinseffekt, das dann zu nutzen. Das ist doch eine Kleinigkeit. Aber erstmal, dass man das Ganze überhaupt auf den Weg bringt, dass es kein bürokratisches Monstrum wird, dass es handelbar ist, dass es privatwirtschaftlich organisiert wird und dass es vor allen Dingen so günstig strukturiert ist, dass der Zinseszinseffekt, den dieses Geld dann in Gang setzt, wirklich den Kindern zugute kommt und nicht der Finanzindustrie. Das sind doch die wirklichen Punkte. Und darauf sollten wir uns doch konzentrieren und nicht gleich am Anfang wieder sagen, oh, das ist aber alles zu wenig, weil es sind ja über diese 12 Jahre nur 1.440 Euro. Ja, wir reden hier über Vermögensbildung und auch da 1.440 Euro frühzeitig angelegt ist besser als nichts.
Und wenn man diese 1.440 Euro dann eben frühzeitig anlegt, dann können wir, oder die Möglichkeit dazu bekommen, sie anzulegen, dann kann man sich einer Sache eben auch sicher sein. Erstens, es wird kaum einen Bewohner dieses Landes geben mit Kindern, der diese 1.440 Euro nicht versuchen wird mitzunehmen. Zweitens, es wird viele Leute geben, die damit noch nie in Berührung gekommen sind, mit dem Thema Geld anzulegen, mit dem Thema Vermögensbildung, mit dem Thema ein Vermögen aufzubauen. Und von daher wird dieser zwar geringe, aber eben dann vorhandene Betrag vor allen Dingen eins sein. Er wird ein Gesprächsinitiator sein, weil jeder beim Abendessen, beim Gespräch mit Freunden darüber dann auch sprechen wird, welche ETF er ausgewählt hat und warum das nun eine gute Idee ist. Und wenn er es wirklich für eine gute Idee hält, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass auch Elternteile dann selber auf die Idee kommen zu sagen, naja, 10 Euro ist ja vielleicht ein bisschen wenig. Vielleicht packen wir einfach, je nach finanziellen Möglichkeiten, selber noch 10 Euro drauf und verdoppeln damit diesen Betrag oder packen das dazu, was man ja gerne so in den Musterrechnungen von Sparverträgen dann mit reinkalkuliert. Vielleicht sind ja 100 Euro dann doch möglich. Und ja, dann wird's relativ schnell auch relativ viel.
Ja, oder Sie stellen da selber fest, auch Mensch, jetzt machen wir das fürs Kind, aber für uns selber haben wir das doch noch gar nicht gemacht, ja. Das kann einfach etwas in Gang setzen und überhaupt auch mal diese Stigmatisierung von Börse, von Aktien, von Kapitalmärkten, die wir ja trotz dieser neuen deutschen Investmentkultur in den letzten Jahren immer noch in breiten Teilen erleben, auch mal zu lösen. Insofern, das kann was in Gang setzen. Deswegen nicht immer rummäkeln. Reicht das denn wirklich für die Altersvorsorge? Nein, es reicht nicht für die Altersvorsorge. Und die Frühstartrente mit 1.440 € wird nicht die demografische Zeitbombe in der gesetzlichen Rente entschärfen. Definitiv nicht. Aber es setzt einen Prozess der Vermögensbildung in Gang, und mit Vermögensbildung ist besser als ohne Vermögensbildung. Und deswegen sollte man hier auch mal auch als Berichterstatter und Finfluencer und so auch der Regierung mal ein bisschen Flankenschutz geben und nicht immer rumnölen. Es ist alles zu wenig und es ist alles zu schlecht und die Politik hat sowieso nicht verstanden. Politik muss Dinge auf den Weg bringen, und da ist jetzt zumindest mal was, was aus einem Wahlprogramm, nämlich der CDU, es in einen Koalitionsvertrag geschafft hat, und jetzt ist ja die Regierung noch nicht so lange im Amt, aber gehen wir mal davon aus, dass jetzt dann bei diesen Themen auch zügig dann die Experten rangehen, dass die Anhörungen stattfinden und dass wir dann einen Gesetzentwurf haben, und dann können wir in der Tat über Details sprechen. Ja, momentan muss man doch schon mal sagen, das Bekenntnis dazu, auf diese Art und Weise auch die Kapitalmärkte in das Bewusstsein breiterer Bevölkerungsschichten zu tragen, ist eine ganz großartige und in jedem Fall auch im Sinne der Volkswirtschaft unterstützenswerte Sache.
Und bevor jetzt wieder irgendwelche Sprüche kommen nach dem Motto, na, der alte BlackRock-Mann dann wieder, der Friedrich Merz. Nee. Also der hat da zwar mal gearbeitet, aber auch dieses Thema, dass auch Arbeiter oder Arbeitnehmer am Produktivkapital sich beteiligen, die ist schon ein bisschen älter, Christian.
Also gut, das geht schon ganz weit zurück, aber diese schöne Schlagzeile, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, eine vordringliche Aufgabe unserer Zeit, das tut mir leid. Es ist keine Werbekampagne von BlackRock, sondern es ist der Titel eines Aufsatzes, den Georg Leber bereits in den 1960er Jahren geschrieben hat, der immer noch abrufbar ist bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielleicht können wir den irgendwie unter dem Video verlinken. Und Georg Leber ist halt nicht irgendwer, sondern Georg Leber ist eine sozialdemokratische Ikone, Gewerkschaftler, übrigens der erste Gewerkschaftler nach dem Krieg, der es in der Bundesregierung dann zum Minister gebracht hat. Ja, und der hat das damals erkannt, und das ist ja Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, das ist sozialdemokratische Ursuppe, und insofern haben wir zwei Parteien in der Regierung, die das beide letztendlich in ihren Wurzeln drin haben. Und ich bin da zuversichtlich, dass da am Ende eine gute Sache rauskommt. Und über die Details, da kann man reden. Das ist so wie beim Altersvorsorgedepot der Vorgängerregierung. Da war ein Gesetzentwurf da. Auch bei diesem Gesetzentwurf kann man immer sagen, na, Details hier, Details da, das ist vielleicht, da muss man nachbessern. Ja, kann man alles machen. Aber die Basis war doch zumindest schon mal sehr gut. Und dann kann man natürlich auch immer sagen, ach, eigentlich braucht man das doch sowieso alles nicht. Das ist ja eine Argumentation, die ich auch sehr häufig höre. Denn man könnte das alles viel einfacher haben, indem man die Freibeträge, die ja momentan bei 1.000 € pro Person liegen, einfach substanziell erhöht auf 5.000 €, auf 10.000 €, kontinuierlich an die Inflation anpasst und dann am besten noch im Rahmen einer Lebensplanung vortragbar macht. Das heißt, das, was man nicht genutzt hat für Erträge in diesem Jahr, kann man mitnehmen ins nächste Jahr und damit so einen Lebensfreibetrag akkumulieren. Da muss ich sagen, ja, bin ich auf jeden Fall der Meinung, ganz wichtiges Thema. Artikuliere ich ja auch seit Jahren als Dauerforderung, aber es löst halt vor allem Themen für diejenigen, die schon dabei sind, die auch es verstanden, durchdrungen haben, die von dieser Stigmatisierung weg sind und die auch entsprechend kritische Masse haben. Wenn wir aber an die denken, die vielleicht könnten, aber noch nicht wollen, oder an die denken, die vielleicht wollten, aber nicht so finanziell wirklich könnten, und wenn dann das Thema staatliche Förderung ins Spiel kommt, auch Zulagen, dann sind wir natürlich dabei, dass man schon irgendwelche Modelle braucht, die kontobasiert sind. Da kann man dann nicht mehr einfach nur mit Steuerfreibeträgen arbeiten.
Ja, Und ich bin überhaupt der Meinung, dass es gar nicht mehrere Steuerfreibeträge geben sollte, sondern ein Mensch einen Steuerfreibetrag, nämlich diesen Grundfreibetrag braucht und den dann entsprechend anpassen. Und dabei kann man auch im Rahmen von Vermögensbildung entsprechende Vorkehrungen treffen, dass beispielsweise die Leute, die dann ein entsprechendes Vermögen auch aufgebaut haben, dann genauso davon profitieren, aber nicht mit dem komischen Sparerfreibetrag oder Sparerpauschbetrag auf einmal arbeiten müssen und dann das wieder anders anzugeben haben, sondern da kann man ganz, ganz einfach agieren. Einfach sagen, es gibt einen Grundfreibetrag, alles geht rein, Thema erledigt.
Es ist auch so ein, Thema, was wir, glaube ich, bei Echtgeld TV seit 2017 haben, ne? Dass du sagst, du willst keine Steuerfreiheit von Erträgen über diesen Grundfreibetrag hinaus, ja. Und ich muss zugeben, ich wäre da grundsätzlich bei dir. In einer wirklich vereinfachten Steuerwelt, wo nämlich auch alle anderen Ausnahmen weitgehend weggefratzt sind. Mhm. Ja, wenn das Steuerrecht so einfach wäre, bin ich der Meinung, Vergünstigung streichen, dann braucht man auch auf der anderen Seite diesen Wildwuchs an Ausnahmen nicht. Aber solange das Steuerrecht, das sehen wir ja in sehr vielen Bereichen, ja auch benutzt wird, um gewisse staatliche Lenkungsmaßnahmen zu erfüllen, ist meiner Ansicht nach Steuerfreiheit auch ein wichtiges Thema. Und dann gilt es eben auch für ein so förderungswürdiges Thema wie die private Kapitalanlage, die private Vermögensbildung, die dann ja auch irgendwann ein Bestandteil der Altersvorsorge ist.
So sieht's aus. Und worauf ich dann eben besonders gespannt bin, ist auf die von dir angekündigte ganz einfache Umsetzbarkeit dieser Frühstartrente. Das wäre ja in der Tat dann auch mal eine herausragende Errungenschaft, wenn es da gelingt, in der Tat etwas zu machen, was mit wenig, ohne wird's nicht gehen, aber mit wenig Formularen daherkommt, die möglicherweise auch so gestaltet sind, dass sie ein durchschnittlich begabter Ausfüllender auch in der Lage ist zu verstehen. Und ich sage das als jemand, der in der Regel, wenn er mit irgendwelchen staatlichen Vordrücken zu tun hat, in der Regel der ist, der offensichtlich nicht durchschnittlich begabt in diesem Bereich ist. Bleibt zu hoffen.
Ach, du auch nicht? Bist du mit so Formularen auch überfordert, ja?
Ich krieg eine Vollmacke. Also allein dieses Deutsch, was da drin ist, das ist ja... Ich weiß nicht, ob die das so gestalten, dass man sich doof vorkommt oder was auch immer, aber das sind dann schon so Elemente, die ich dann immer nicht verstehe. Naja, und wenn wir dann sowas bekommen und dann vielleicht mal auch einheitliche Grundfreibeträge haben, dann höre ich schon wieder die Stimmen nach dem Motto, ja, aber dann muss auch die Steuer auf Spekulationsgewinne oder sonst was angepasst werden und auf Dividenden muss auch alles anders werden. Der Meinung kann man ja sein, aber wenn man das Thema Dividendenbesteuerung dann eben mit einherführt, dann sei auch immer noch mal an einen ganz wichtigen Tweet von dem Kollegen Daniel Eckert erinnert, der irgendwann mal auch gezeigt hat auf Twitter, was eigentlich von 1.000 Euro Gewinn vor Steuern bei einem Unternehmen nach Steuern beim Anleger ankommt, wenn dann eine Dividende kommt, dann sind wir nämlich bei einer Belastung von 50% und dann sollte diese Debatte damit auch mal und ein für alle Mal erledigt sein, dass diese ganzen Dividendenempfänger eigentlich von einem viel zu geringen Steuersatz profitieren. Stimmt nicht. Damit das Thema dann bitte auch abräumen. Und gerne einen solchen Grundfreibetrag einführen, dass Christian und ich beide zufrieden sind. Christian, jetzt sind wir aber auch bei dem Thema, da wir irgendwie sagen müssen, okay, also finden wir gut. Wenn so ein Kinderdepot kommt, finden wir super. Wenn so eine Frühstartrente kommt, finden wir super. Wenn vielleicht auch noch irgendetwas, was den Begriff Aktienrente, was da so rankommt, dass nicht nur für die Kinder was mit was für einer Förderung oder mit was für Möglichkeiten auch immer, also beispielsweise der Möglichkeit, dass einen bestimmten Geldbetrag jedes Jahr aus dem Brutto herauszunehmen und dann in die, vielleicht auch in die Spätstartrente oder wie auch immer man das dann nennt, zu packen in eine entsprechende eigene Vermögensbildung. Das ist ja das eine. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch darum, nach dem Motto, wenn man es jetzt einfach machen will, wie gehen wir an das Thema ran und was sollten wir nach Möglichkeit eben auch vermeiden?
Ja klar, also wenn die Kinderdepots an den Start gehen, dann soll es ja auch sofort losgehen. Sprich, man braucht die Strategie und da sind, glaube ich, zwei Themen besonders wichtig. Das erste ist Einfachheit und das zweite ist Effizienz, also 2E. Zum ersten, ich weiß aus eigener Erfahrung, also als Eltern, egal ob jung oder ob das Kind schon ein bisschen älter ist, hat man ausreichend Themen auf der Agenda und sicherlich möchte man nicht die Herausforderung gehen, auch noch jetzt eine besonders ausgefeilte Vermögensstrategie für das Kind zu basteln, um jetzt diesen Sparplan von, ich weiß es nicht, 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro, 200 Euro, je nachdem, wie eure persönlichen Verhältnisse sind, auf 10 verschiedene ETFs und vielleicht noch Einzelaktien hier und da zu verteilen, sondern man braucht eine Lösung, die möglichst simpel, möglichst langfristig funktioniert, ohne dass man sich ständig damit beschäftigen muss. Und Punkt 2 ist natürlich ganz entscheidend, das Geld, das ihr fürs Kind spart, das soll ja auch fürs Kind arbeiten und nicht für die Finanzindustrie. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, in möglichst effiziente und günstige Produkte zu investieren. Und um das einfach mal in Zahlen zu fassen, ja, ich habe mal diesen durchschnittlichen MSCI World Kursverlauf beim Sparplan über 18 Jahre mir angeschaut. Ja, das sind so diese besagten 8,5% Rendite, die wir gesehen haben seit 1970 im Durchschnitt der Sparpläne, wohlgemerkt. Ja, und wenn man auf diesen Kursverlauf einfach mal diese 100 Euro im Monat anwendet, dann hätte man bei einem ETF mit so einer Jahresgebühr von 0,17% nach 18 Jahren 51.370 Euro. So, wenn man jetzt das Geld stattdessen nicht in so einen günstigen ETF gesteckt hat, den man überdies kostenfrei besparen kann, sondern das Geld in einen Aktienfonds gesteckt hat, der sich vor Kosten genauso entwickelt wie die Märkte, aber eben 1,5% Jahresgebühr hat und außerdem, wie das im Vertrieb ja immer noch der Fall ist, 5% Ausgabeaufschlag verlangt, dann sind eben statt 51.370 Euro nur 42.160 Euro am Ende nach 18 Jahren im Depot. Also 9.000 Euro weniger und zwar nur aus einem Grund, wegen der Kosten. Und es passiert so viel im Leben, was man nicht in der Hand hat. Und es passiert auch so viel mit der Geldanlage, was man nicht in der Hand hat. Aber diesen Punkt habt ihr wirklich in der Hand. Kosten, Effizienz und Einfachheit. Deswegen darauf ganz besonders viel Wert legen. Alles das, was irgendwo an Gebühren in einem Finanzprodukt enthalten ist, kann nicht mehr für euer Kind arbeiten.
Aber trotzdem ist es auch hier so, wenn es für euer Kind arbeitet, mit 1,5% und nach 5% Ausgabeaufschlag, weil es möglicherweise auch bei dem einen oder anderen Zuschauer schon ein paar Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte tut, dann solltet ihr auch damit besser gefahren sein als mit dem ominösen Sparbuch, was in der heutigen SPD beliebter zu sein scheint als in der gestrigen SPD. Und von daher ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn ihr anfangt, aber eben dann so günstig wie möglich. Und da ist es eben so, dass just an dem Tag, wo wir aufnehmen, nämlich am 11.06. der ETF, der hier als erstes eine Rolle spielen sollte, heute den ersten halbjährigen Geburtstag hat. Es geht um den Scalable MSCI All Country World, der von Xtrackers herausgegeben wurde und der eben die Merkmale von einem MSCI All Country hat. Also ein sehr umfangreiches Wertpapier. Portfolio mit über 2660 Positionen, der mittlerweile auch eine Grundgröße hat. Wo ihr ja auf Just ETF sehen könnt, dass bei Replikation Hybrid angezeigt wird, wobei man da auch sagen muss, ist so eine Misch-Hybrid-Geschichte, aber die Hybrid-Sache für euch insbesondere deswegen interessant ist, weil der insbesondere US-amerikanische Teil, der bei diesem ETF ja eine besondere Rolle spielt, weil er entsprechend hochgewichtet ist, eben vor allen Dingen darüber abgebildet wird und sich dadurch für euch ein steuerlicher Vorteil ergibt, der dann eben auch nochmal in 0,1% Kostenvorteil, Tracking Difference Vorteil für euch resultieren soll. Das muss natürlich der ETF noch alles zeigen, aber die Grundvoraussetzungen dafür sind geschaffen und nebenbei sind die Gebühren im Moment eben auch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, nämlich aktuell noch bei 0,0% und die dann ab dem ersten Geburtstag zumindest 0,17% betragen werden. Aber ihr werdet durch diverse Vorteile oder das zumindest das Produktversprechen hier eben über die Zeit nochmal einen kleinen Zusatzvorteil haben. Und vom kostenfreien Anspannen hatten wir eh schon berichtet. Das ist so der eigentliche Baustein Nummer eins. Und zwar nicht deswegen, weil da Scalable vorne dran steht, sondern weil er zwei Merkmale erfüllt. Eine sehr, sehr breite Abdeckung von Märkten und eine sehr, sehr hohe Kosteneffizienz. So, und jetzt kommt natürlich mein Zickengehen in irgendeiner Form durch, dass ich auch hier sage, das ist ja schön, dass es jetzt diesen ETF gibt, aber ich habe halt mit einem Gewichtungsanteil von 64% in den USA nicht nur in den vergangenen Jahren immer ein Problem gehabt, sondern habe aktuell eben auch noch ein Problem.
Das ist ja das Schöne bei dir, das ehrt dich ja auch, ja, dass du ja nicht einer von diesen Windbeutel-Opportunisten bist, ja, die über Jahre lang gesagt haben, MSCI World, MSCI World, MSCI World, ja, und als dann alle den MSCI World haben, haben sie angefangen, Artikel rauszuhauen nach dem Motto, wie riskant ist der MSCI World? Der MSCI World wird jetzt zur Vermögensfalle und so weiter.
Was natürlich ja auch völliger Schwachsinn ist.
Du, ne? Du hast das in den letzten Jahren schon immer gesagt. Also ich glaube, auch da 2018 haben wir das erste Mal über ein gleichgewichtetes Produkt auf globale Aktien gesprochen von Van Eck, was es inzwischen nicht mehr gibt. Und schon damals mochtest du das. Und es war immer das Thema, dir war dieses Übergewicht der USA schon damals zu groß. Es hat sich seitdem weiter vergrößert und insofern ist natürlich klar, dass du an der Stelle ein Korrektiv einforderst. Und das ist ja das Schöne an diesem ETF-Universum. Ja, man hat also im Grunde so einen Basisfond. Ja, ich sage jetzt bewusst Fond und nicht Fonds, ja, um klar zu machen. Das ist wie bei der Suppe. Ja, du hast diese Basis für deine Suppe und du kannst sagen, Mensch, die Basis, die finde ich super. Die Basis hat ganz viele Vorteile. Sie ist günstig. Sie ist sich selbst aktualisierend. Denn wenn Amerika natürlich irgendwie durch Trump oder auch einfach aufgrund säkularer Trends jetzt einen Bedeutungsverlust auch am Kapitalmarkt erleben sollte im nächsten Jahrzehnt, dann wird der Index das widerspiegeln. Ähnlich wie wir damals auch das rückläufige Gewicht Japans gesehen haben, nachdem Japan ja 1989 40% vom MSCI World hatte, ne? Da kann ich sagen, okay, dieser Fond, der ist einfach perfekt, der schmeckt mir, den lasse ich so. Oder ich sage, ja, der ist schon super, aber ich möchte ihn entsprechend nachwürzen, um ihn ein bisschen mehr in die Richtung dessen zu bringen, was ich persönlich erwarte oder was ich persönlich gerne als Geschmacksnote hätte. Und so wie mancher halt zum Beispiel nicht den hervorstechenden Geschmack von Kardamom mag, ja, magst du nicht 63% USA und würzt also nach, und zwar ja mit dem einfachsten Nachwürzer überhaupt. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen so das Aromat, ja, oder das Maggi, so ein Universalwürzer, nämlich wenn dir auf der einen Seite zu viel USA drin ist, dann macht es ja Sinn, nachzuwürzen mit etwas, wo eben keine USA drin sind.
So, und damit sind wir in der Tat beim Xtracker MSCI World ex-USA ETF. Aus meiner Sicht sollte der an irgendeiner Stelle eigentlich auch Echtgeld TV benannt haben, weil wir haben so viele Jahre darüber gesprochen, dass wir so ein Produkt haben wollen. Mittlerweile ist es eben auch von anderen Anbietern dazugekommen. 0,15% kostet das Ganze und bringt dem Anleger eben den Effekt, dass er sein Portfolio sehr, sehr angenehm und sehr, sehr einfach im außeramerikanischen Bereich verstärken kann, ohne damit zu sagen, dass man jetzt nicht mehr in den USA investieren soll. Völliger Blödsinn. Mir geht's vor allen Dingen darum, dass es bei diesen stark abweichenden Gewichtungen, wie sie in der Vergangenheit mal in Japan bestanden haben, wie sie seit längerem in den USA bestehen, dass das in der Regel Anomalien waren. Und ich persönlich davon ausgehe, dass sich diese Anomalien irgendwann auch mal wieder abbauen werden. Also, dass die Kombination der deutlich höheren Bewertungen der US-Märkte irgendwann sich auch mal reduzieren wird. Und dann kann man natürlich sagen, naja, dann nehme ich ja daran teil. Ja, dann nehme ich daran teil, aber der Preis, den ich dann zahlen muss, ist der einer Underperformance der USA. Und die findet dann eben, wenn ich ausschließlich in einem stark US-lastigen Produkt investiert bin, ja, deutlich stärker statt. Und deswegen dient es darum, den US-Anteil einfach ein bisschen runterzudrücken.
Und also das heißt, du möchtest einfach zeigen, du bist ein bisschen schlauer als der Markt, beziehungsweise etwas weniger ketzerisch formuliert, du antizipierst bereits, dass es eine solche Reduktion von Bewertungen und von Anteilen geben könnte und willst dich damit positionieren.
Genau, ja, wobei, ich würde in verschiedenen Situationen auch dann sagen nach dem Motto, da glaube ich, dass ein Markt mal falsch liegt. Hier ist es eben, also hier würde ich deswegen nicht das Statement bringen nach dem Motto, ich bin schlauer als der Markt, weil dafür sage ich es dann eben auch schon zu lange. Ne? Das muss man dann auch sagen. Also für den Zeitraum, in dem ich sage, da sieht's in dem Jahr jetzt ganz gut aus. Also auch die Vergleichsrechnung mit dem ursprünglich mal da gezeigten Alternativprodukt ist eben eine, die sich mittlerweile ganz positiv darstellt, die sich natürlich im April nach den starken Kursrückgängen in den USA noch besser dargestellt hat. Jetzt haben sie mittlerweile wieder einiges aufgeholt. Nein, aber es geht vor allen Dingen darum, dass man diese historische Anomalie so ein bisschen rausnimmt und einfach sagt, das, was wir immer mal wieder auch mit Reverse to the Mean, also die Rückkehr zu Durchschnittswerten beschreiben.
Vielleicht geht's am Ende auch um Gefühl. Es geht vielleicht auch um Gefühl, dass du einfach sagst, Mensch, 60%, 63% USA sind zu viel. Und es ist ja ein Gefühl, was vielleicht viele Menschen haben.
Genau. Und vielleicht muss ich dann in 10 Jahren auch sagen, wenn wir schon bei L'Oreal sind, vielleicht hat mit meinem Gefühl was nicht gestimmt. Das Risiko kann man natürlich auch nicht ausschließen.
Weißt du, das gilt ja für ganz viele Themen. Ja. Das ist ja auch so, wenn man jetzt sagt, na ja, also nur mit Aktien fühle ich mich nicht wohl. Ich hätte jetzt gerne noch Gold dabei und pack 15% Gold dazu. Ja, kann man in 10 Jahren dann auch sehen. Okay, hat sich das von der Rendite her gelohnt oder nicht? Ist aber dann auch ein bisschen einfach dann zu sagen, ja, war Mist oder war nicht Mist. Wenn irgendwie solche Beimischungen dafür sorgen, dass man überhaupt das grundsätzliche Aktienmarktrisiko eingeht, dass man sich darauf einlässt und dass man überhaupt Aktienmarktrenditen bekommt, dann ist das doch völlig okay. Das ist ähnlich wie denjenigen, die immer sagen, ja, also ich möchte nicht 100% Aktien haben, ich möchte immer eine Cash-Reserve haben von 20% und die lege ich dann irgendwann rein, wenn es mal am Markt rumpelt, und viele machen es ja dann eben doch nicht, weil sie dann im entscheidenden Moment doch dazu keinen Mut haben. Da kann man sich drüber lustig machen. Man kann aber auch sagen, okay, wenn diese Cash-Reserve von 20% dazu geführt hat, dass man langfristig überhaupt Aktienmarktrisiko gegangen ist und 80% in Aktien hatte, ja gut, dann war das eben der Preis, dass man diese Rendite überhaupt bekommen hat, wenn die Alternative gewesen wäre, alles auf dem Sparbuch zu lassen. Und insofern sollte man an der Stelle vielleicht dann auch nicht ganz so kritisch mit sich sein in der Endabrechnung und jetzt einfach akzeptieren, wenn einem das ein besseres Gefühl gibt, dann ist das doch völlig fein und das kann jeder für sich ausmachen. Was heißt das ist eigentlich, dieses Gefühl? Das ist ja viel spannender. Was bedeutet das, wenn man das jetzt mixt, wenn man jetzt, du hattest als Basis ja den Scalable All Country World ETF von Xtrackers, da haben wir ja diese 63-64% USA drin. Wenn ich jetzt also nicht 100% MSCI Acqui mache, sondern nur vielleicht 2/3 im Acqui habe und 1/3 dann in deinem MSCI World ex US, egal ob von Amundi, Xtrackers oder iShares, das sind die 3 Emittenten. Was heißt das dann für die Ländergewichtung? Ja, das heißt also, dass der US-Anteil auf etwa 42% sinkt. Ja, du hast ja in früheren Sendungen immer so diese Sympathie geäußert, so für 40%. Ja. USA kommt also mit 2 Drittel Acqui und einem Drittel ex-USA durchaus in diese Richtung. Du hast 5% Kanada dabei, du hast 30% Europa, du hast 14% Developed Asia, wie sich es immer so nennt, also Japan plus Hongkong, Australien, Singapur, und du hast 7% Emerging Markets. Das muss auch an dieser Stelle klar sein, wenn du einen Acqui hast, also einen All-Country World Index, in dem ja die Emerging Markets drin sind, und du mischt etwas bei, wo drauf steht MSCI World XUA, da sind eben dann keine Emerging Markets drin, sonst hieße er Acqui XUSA, ja, dann sinkt das Emerging Markets Exposure in dem Fall von etwas über 10% auf etwas über 7%.
Ja, so, aber
Drei Prozentpunkte ist dann nichts, wo wir jetzt diskutieren müssen, weil dann sind wir nämlich volle Kanne in der Überoptimierungsfalle.
Also gar nicht überoptimieren, aber das ist genau der Teil. Jetzt fängt's an, dieses Thema Würze zu haben, weil jetzt kann ich eben sagen, da nehme ich mir doch genauso wie du mir, wenn ich bei dir abends zum Essen bin, wie selbstverständlich mein eigenes Chili-Pulver ja quasi hinstellt, was du mir mal mitgebracht hast.
Was ich dir übrigens mitgebracht habe aus Grenada.
Du warst
ja wahrscheinlich. Ich habe das jetzt nur erwähnt, damit jetzt nicht Zuschauerinnen und Zuschauer denken, oh mein Gott, wenn der Kramer zum Röhl kommt, dann muss der auch noch sein eigenes Gewürz mitbringen.
Nein, du hast ihn also vielleicht überhört, dass ich das selber auch noch gleich gesagt habe, nicht, dass genau so ein Missverständnis aufkommt. Das ist schon eine Vollversorgung. Mir wird meistens auch noch das mir angenehmere Getränk gereicht, was es in dem Haushalt seit mehreren Jahren aufgrund Christians Abtrünnigkeit gegenüber Coca-Cola Zero nicht mehr gibt, nämlich eben diese Coca-Cola Zero. Also Vollversorgung bei Röhl. Aber hier ist es eben so, dass es da genau um so eine Nuance geht. Und da sage ich, das kann ja dann für sich jeder selber entscheiden. Und dann sind es beispielsweise, wenn man jetzt sagt, nach dem Motto, in den einen spare ich 200 Euro, in den nächsten spare ich 100 Euro. Naja, wenn ich die nächsten 50 Euro dann besparen kann, dann packe ich den wahrscheinlich in irgendeinen, ganz bewusst jetzt auch keine Vorauswahl getroffen, weil ihr wisst, alleine bei der Produktauswahl zu Emerging Markets ETFs könnten wir uns wahrscheinlich 3 Sendungen unterhalten. Wenn ihr das wollt, dann lasst es gerne unten in den Kommentaren zum Ausdruck kommen. Wenn da entsprechende Likes kommen, dann machen wir auch wieder Emerging Market Sendungen. Also auch darüber freuen wir uns, weil das schon so ein Schwerpunkt von Christian und mir auch hier sein soll, dass wir nämlich einmal über diese Core Investments gerne regelmäßig reden wollen, wie zum Beispiel den Scalable MSCI All Country World ETF aus meiner Perspektive in Kombination mit dem MSCI World ex USA. Das wäre meine Core-Aufstellung. Und dann geht es eben auch darum, so wie wir es ja hier in verschiedenen Formaten auch seit Jahren machen und auch weiterhin tun werden, darum, was kann man da eigentlich an Satelliten noch nett mit hinzufügen? Ist es das Emerging Market Produkt? Ist es das Tabakportfolio, was hier regelmäßig ein Thema ist, was ihr euch dann ja bei Scalable schön abgegrenzt auch
Das wollen wir aber nicht im Kinderdepot haben, ne? Das wollen wir aber nicht im Kinderdepot haben.
Naja, also
Da muss ich sagen, Tabakaktien würde ich zum Beispiel für Julian jetzt nicht kaufen.
Ja, besser er hat ein Depot, als dass er die Packung in der Tasche hat.
Ja, gut, das auf jeden Fall. Aber
wenn ich mir vorstelle, wir holen ihn von der Schule ab und der steht da mit einer Kippe auf dem Sportplatz, da würden wir aber beide ziemlich doof gucken.
Ja, also nicht nur im Alter von 8 Jahren besonders, aber auch später. Ja, also
hat der Lars Windhorst nicht auch immer mal gesagt, er hat mit 12 aufgehört zu rauchen? Das war doch auch mal so ein schönes
Moment. Ich weiß nicht. Ich glaube, Helmut Schmidt hat mit 8 angefangen oder so, aber gut.
Der hat nie aufgehört. Aber Satelliten, Christian, wird schon ein Thema sein. Und von daher, wenn ihr Wünsche an Satellitenthemen habt, dann auch die gerne in die Kommentare. Und wir haben das ja mittlerweile, kriegen wir ganz gut mit, was von euch da gewünscht wird, weil da kommen dann auch immer relativ viele Daumen zu bestimmten Themen dazu. Und dann können wir da eben auch unsere Schwerpunkte auswählen.
Aber nochmal, alle Schwerpunkte, ist ja auch schön, dieser grundsätzliche Appell. Aber wir sind immer noch beim Kinderdepot und da ist nicht nur das Thema günstige Kosten, also Effizienz, sondern auch Einfachheit und letztendlich Zeiteffizienz ganz, ganz wichtig. Und also ich glaube, dass man mit 2 oder maximal, wenn es dann noch am Ende um Emerging Markets geht oder vielleicht irgendein Anlagethema, mit 3, aber durchaus auch mit einem ETF, das Thema wirklich ausreichend abgedeckt hat. Man sollte es nicht zu komplex machen, ja, und man sollte vor allem im Kinderdepot nicht diesem Überoptimierungswahn erliegen. Und die Frage, ob man am Ende dann 7% Emerging Markets oder 10% Emerging Markets im Depot hat, die wird nicht so institutionell entscheidend für den Anlageerfolg sein. Denn wenn Emerging Markets wirklich wiederkommen als großes Anlagethema, das dann auch mal wieder besser läuft als die Aktien der etablierten Länder, dann ist man da auch mit 7% ganz ordentlich dabei, wenn man das so wie du da entsprechend verwässert hat.
Verwässert ist gut. Und vor allen Dingen gilt eben eins, früh anfangen. Je früher man in seinem Leben mit dem Thema Vermögensbildung, Vermögensaufbau beginnt, desto besser ist es, desto stärker zahlt es sich aus. Ihr kennt alle die Statistiken, die dann insbesondere auch die Vergleiche bringen, was passiert, wenn jemand mit 20 anfängt, wenn jemand erst mit 30 anfängt, was für einen Vorsprung sich diese Person in diesen ersten 10 Jahren mit welchem auch angehäuften Vermögen auch immer dann schon erarbeitet hat. Und eine zweite Sache, die übrigens auch sehr schön ist, wenn man anfängt, dann sind auch Rückschläge gar nicht so schlimm. Denn wenn ihr in der Situation seid, dass ihr eure 100 Euro spart und nach einem Jahr dann 1200 Euro zusammengekommen sind und die sich durch einen Marktcrash halbieren, ja, dann sind es nur noch 600 Euro. Ein Jahr später, dadurch, dass ihr weitere 1200 Euro dazugezahlt habt, sind es 1800 Euro, wenn der Index gleich bleibt, und bezogen auf eure Gesamteinzahlung seid ihr dann nur noch 25% im Minus und nutzt ein bisschen dieses Thema Cost Averaging von euch. Von daher, fangt an, haltet durch, registriert euch für das Kinderdepot und legt damit los, ja, um dann auch so früh wie möglich die Entscheidung treffen zu können, wenn es euch mal schlecht geht, eher mal mit dem Taxi nach Hause zu fahren und nicht mit dem Bus. Und auf dieser ganzen Reise wünschen wir euch vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt. Denn dann lässt sich Vermögen, wie groß es auch immer sein mag, noch besser nutzen, noch besser ausgeben, noch länger genießen. Und das wünschen wir euch natürlich. Von daher gesund bleiben, investiert bleiben oder anfangen mit dem Investieren. Und dann für andere Ideen, für neue Ideen, für vielleicht ein bisschen speziellere Ideen, sehen wir uns dann in einer Woche wieder bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin und danke, Christian.